Wenn man in den Zeitschriftenhandel geht, dann wird man ja eigentlich überall auf eine Rubrik treffen an vielen, vielen Zeitschriften, die sich so mit Themen beschäftigen, ja, wie man fit bleibt, wie man sein Gewicht reduziert, wie man Sport macht, wie man sich so ja ernährt, dass man gesund bleibt. Da gibt es ganz, ganz viele Zeitschriften, die irgendwie dieses Segment so bedienen, also offenbar viele Leute, die sich dafür interessieren. Ich glaube, wichtig ist dann dabei, dass man eben das, was man in diesen Zeitschriften liest, was dort geschrieben steht, dass man das dann auch umsetzt, wenn man irgendeinen Erfolg sehen will. Und ehrlich gesagt, Dankeschön. Ehrlich gesagt ist das ja meistens dann auch das Schwierige, dass das, was man liest, ja, also das dann eben auch umzusetzen. Denn das Problem ist doch, dass wir uns so oft für das entscheiden, was eigentlich gar nicht so gut für uns ist. Wir essen vielleicht die Dinge, die wir nach den Ratschlägen einer solchen Zeitschrift gerade nicht essen sollten. Oder wir bleiben lieber auf der Couch sitzen, anstatt dem Rat dieser Zeitschrift zu folgen und noch eine Runde joggen zu gehen oder so. Das Problem ist, dass es stimmt, was jemand mal gesagt hat, wir sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ich möchte uns jetzt als Predigttext lesen, einige Verse aus Markus 6. Wir begegnen dort Herodes, einem Mann, der wirklich den Preis für seine Entscheidung zahlen musste. Ich lese mal ab Vers 14 in Markus 6. Markus 6, Vers 14 bis Vers 29. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt, und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia, andere aber, er ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam, und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig. Doch hörte er ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die mit am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will's dir geben. Und er schwor ihr einen Eid, was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da gingen sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab's dem Mädchen, und das Mädchen gab's seiner Mutter. Und als das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Der Mann, der uns hier in diesem Text begegnet, ist nicht Herodes der Große, der zur Zeit von Jesus, also von Jesu Geburt, alle kleinen Jungen in der Gegend von Bethlehem ermorden ließ. Es geht hier um seinen Sohn, es geht um Herodes Antipas, der dann später in Galiläa herrschte. Und er war mit Herodias verheiratet, aber wir haben gelesen, sie war nicht seine erste Frau gewesen. Er war bereits über 20 Jahre verheiratet gewesen, doch während eines Besuchs bei seinem Bruder Philippus trifft er eben auf Herodias, die Frau seines Bruders. Und es kommt dann dazu, er lässt es zu, dass er sich in sie verliebt und er macht ihr einen Heiratsantrag. Und Herodias, die nimmt diesen Antrag an unter einer Bedingung, dass er nämlich seine momentane Frau los wird. Herodes ist einverstanden und ja, macht das dann eben auch. So verlässt sie also ihren Ehemann, Herodes eigenen Bruder, um nach Galiläa zu gehen und eben dort mit Herodes zu leben. Und Herodes, der hat das Ganze ja angezettelt und indem der das Ganze so angezettelt hat, in die Wege geleitet hat und so lebt und diese Entscheidung eben trifft, beschließt er ausdrücklich und mit, ja, auch mit Absicht gegen Gottes Gebote, gegen seine Ordnung zu rebellieren, sich dagegen aufzulehnen. Er macht das nicht nur aus Versehen, nein, er weiß darum, dass das ein Problem ist. Er weiß es spätestens seit dieser Johannes der Täufer, Herodes nennt ihn ja einen frommen und heiligen Mann, seit es ihm dieser Johannes der Täufer glasklar gesagt hatte. Denn dieser Johannes, der hatte den Mut, dem König unmissverständlich ins Gesicht zu sagen, Vers 18, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Johannes der Täufer, dieser Mann, der vor Jesus vorne wegging, der so sein Kommen vorbereitete, der war ja Zeit seines Lebens dafür bekannt, dass er mutig, klar und entschlossen zu den Menschen predigte. Und dass er sie aufforderte, Entscheidungen, Lebensentscheidungen zu treffen. Dass er sie aufforderte, sich abzuwenden von ihrem alten Lebensstil, von ihren Sünden, von ihrem Ungehorsam Gott gegenüber, von ihrer Rebellion, ihrem Schöpfer gegenüber. Und dass er sie aufforderte, Gott nachzufolgen, um seine Vergebung zu erhalten. Dafür war er bekannt und auch beim König machte er mit seiner Botschaft ja keinen Halt. Auch ihm galten diese Worte. Und Herodes, was tut er auf diese Worte von Johannes hin, auf diese klaren Worte von Johannes hin? Er lässt ihn ins Gefängnis werfen, ja. Kann ja nicht wahr sein, dass da jemand den König kritisiert und auch seine neue Frau, die war auf Johannes ja überhaupt nicht gut zu sprechen. Aber trotz alledem ignoriert Herodes Johannes nicht völlig. Im Gegenteil. Vers 20, da können wir lesen, denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Also Johannes Worte sorgten offenbar dafür, dass sich bei Herodes so das Gewissen regte. Er wurde unruhig über seine Worte. Warum? Nun, ich denke, weil die Worte des Johannes den Ungehorsam des Herodes, seine Fehler, so ans Licht brachten. Immer wenn er Johannes hörte, wurde Herodes mit dem konfrontiert, was in seinem Leben falsch gelaufen war, mit seiner Sünde, mit seiner Unvollkommenheit, ja mit seiner Abwendung von Gott. Damit wurde er konfrontiert. Das war nicht angenehm für Herodes, natürlich nicht. Und doch ist es offenbar so gewesen, dass Herodes spürte, dass Johannes Worte, so unangenehm sie auch waren, dass aber diese Worte etwas Wahrhaftiges an sich hatten, sodass er diesen Drang verspürte, trotz der unangenehmen Botschaft immer wieder zu ihm hinzugehen, zu diesem Gefangenen hinzugehen und ihn zu hören, sich mit ihm zu unterhalten. Interessant. Und ich weiß nicht, wie es dir so mit der Botschaft der Bibel geht, mit der Botschaft Jesu. Vielleicht spürst du das manchmal auch, dass es da auch Punkte gibt, die unangenehm sind. Vielleicht kennst du auch so ein Gefühl, dass du vielleicht im Gottesdienst sitzt und ein gewisses Unbehagen manchmal spürst. Das kann es geben. Oder dass du dieses Gefühl kennst, du liest die Bibel und du fühlst dich von einem Wort, von einem Vers, den du dort liest, getroffen. Vielleicht ein bisschen ertappt. Vielleicht hast du auch schon mal erkannt, dass du dein Leben eigentlich meist nur so für dich selbst führst und der Bezug zu Gott gar nicht so groß ist oder vielleicht überhaupt nicht vorhanden ist. Zu diesem Gott, der dich ja geschaffen hat. Oder wenn du dein Leben mit Gott führst, dich zu ihm anvertraut hast, vielleicht hast du dann auch schon mal diesen Gedanken gehabt, dass du Jesu Worten eigentlich gar nicht so schrecklich konsequent folgst, jedenfalls nicht so konsequent, wie es sein müsste. Und trotz dieser manchmal nicht so angenehmen Gefühle, die es geben kann, und ich glaube, es ist auch normal und gesund, wenn es die gibt, trotzdem bist du hier, trotzdem willst du von Gott hören. Weil dich das neugierig macht, weil du es wichtig findest, was dieser Gott sagt über sich, über dich, über das ganze Leben. Und weil du weiter mit ihm leben willst, auch wenn es vielleicht mit der Konsequenz des Glaubens manchmal nicht ganz so doll ist. Herodes hörte Johannes ja auch weiter zu. Er konnte irgendwie nicht von ihm und von seinen Worten lassen, obwohl sie so wenig schmeichelhaft waren. Und so geht das dann, ja Tag für Tag, vielleicht Woche für Woche, schon eine gewisse Zeit jedenfalls. Und die Leute in Herodes Palast, die müssen schon gedacht haben, dass ihr König jetzt plötzlich fromm geworden sei, so eifrig, wie er diesem seltsamen Prediger Johannes zuhörte. Ja, Herodes fürchtete Johannes. Er hatte Hochachtung vor ihm, er respektierte ihn und er schützte ihn sogar. Doch es gab trotzdem etwas, wozu Herodes nicht bereit war. Denn Herodes entschied sich gegen eine echte Umkehr. Ja, Herodes hörte zu. Ja, er erkannte, dass Johannes ein frommer und heiliger Mann war. Ja, er war sogar bereit, Johannes zu schützen. Aber es gab eine Sache, die er nicht bereit war zu tun. Er war nicht bereit, seinen Ehebruch zu beenden. Er war nicht bereit, in Reue umzukehren. Er entschied sich gegen eine echte Umkehr. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal klar machen, was hier jetzt wichtig wäre oder was jetzt hier richtig gewesen wäre. Die einzige Reaktion, die doch angemessen wäre, wenn, ja, oder die angemessen ist, wenn es ans Licht kommt, wenn uns deutlich wird, dass wir gegen Gott, gegen sein Wort leben, das ist doch die, wenn wir das erkennen, dass wir in Reue umkehren. Dass wir eine Kehrtwende machen, dass wir wenden. Das ist doch nötig. Dass wir uns abwenden von unserer Sünde, dass wir uns Gott zuwenden und seine Vergebung erbitten. Und genau das ist das, wozu Herodes nicht bereit war. Man könnte es vielleicht so auf den Punkt hören, zu Punkt bringen, zuhören ja, aber das Leben ändern, nein, das wollte er nicht. Zuhören ja, aber das Leben ändern, nein. Und dann, eines Tages, an seinem Geburtstag, gibt er ein Festmahl. Für alle seine hohen Beamten, für die militärischen Befehlshaber, für alle wichtigen Männer in Galiläa in seinem Herrschaftsgebiet. Und es ist jetzt interessant, wie Markus, der Evangelist, hier über diese Situation schreibt. Er sagt nämlich in Vers 21, und es kam ein gelegener Tag. Es kam ein gelegener Tag. Der Geburtstag, dieser Tag, dieser Feier, wird also als Gelegenheit beschrieben. Es ist ein gelegener Tag, nicht nur für Herodes, sondern auch für seine Frau, Herodias. Für sie ist es eine Gelegenheit, Johannes, den sie so gehasst hat, endlich umzubringen. Und für Herodes ist es eigentlich die Gelegenheit, endlich öffentlich wegen seines Unrechts umzukehren. Und jetzt achten wir darauf, welche diese Gelegenheit nutzt, wer sie ergreift und wer sie vorbeiziehen lässt. Es ist für beide eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit zu verschiedenen Entscheidungen. Während des Festmahls kommt es dann dazu, dass die Tochter von Herodias, also Salome, das müsste dann ja die Nichte gewesen sein sozusagen von Herodes, dass sie einen Tanz aufführte, der ihm und seinen Gästen gefiel, so heißt es hier. Da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die mit am Tische saßen. Dieser Ausdruck hier, er gefiel dieser Tanz gefiel ihnen. Das hat auch so eine sexuelle Konnotation, so eine sexuelle Bedeutung auch. Also Herodes und die anderen Männer, die sind wirklich hingerissen von dem Tanz dieses Teenager-Mädchens. Sie sind richtig entzückt. Und in ihrer Entzücktheit und Begeisterung, oder in seiner Begeisterung, spricht Herodes daraufhin ein völlig übertriebenes und leichtfertiges Versprechen aus. Was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Vermutlich wären die Männer, die da um Herodes herum saßen, das war sicherlich eine heitere Runde, sie werden gelacht haben, sie werden Herodes auf die Schulter geklopft haben. Niemand wird diese Worte, diese Entscheidung des Herodes, was es ja war, richtig ernst genommen haben. Aber was passiert dann? Das Mädchen, Salome, sie läuft zu ihrer Mutter, Herodias, die ihrer Tochter das ja alles erstaunlicherweise bisher erlaubt hatte. Und sie fragt sie, ihre Mutter, was soll ich jetzt erbitten? Was soll ich erbitten? Vielleicht Diamanten, Gold, Edelsteine, vielleicht irgendwelche schönen Landstriche im Süden, dass wir uns da ja irgendwie eine Länderei aufbauen können. Und ihre Mutter, nein, nein. Du bittest um den Kopf des Johannes, sagt sie ihr glasklar. Herodias zögert nicht. Entschlossen ergreift sie diese Gelegenheit, die sich jetzt hier ihr bietet. Sie ergreift sie ganz erschlossen, um Johannes endlich zu beseitigen und sie ihn umbringen lassen zu können, um ihn loszuwerden. Wir lesen weiter, da ging sie sogleich, jetzt wieder Salome, das Mädchen, eilig hinein zum König, bat ihn und sprach, ich will, also auch sehr entschlossen dann, ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und sie spricht das aus und die gute Stimmung ist im Eimer, die ist hin. Das Lächeln verschwindet von Herodes Gesicht und wir lesen, dass der König sehr betrübt wurde. Erst plötzlich, da hat er sich rein manövriert, erst plötzlich in einer sehr gefährlichen und sehr entscheidenden Lage. Wenn es stimmt, dass wir die Entscheidungen sind, die wir getroffen haben, dann wird diese Entscheidung, dann wird dieser Moment jetzt enorme Auswirkungen darauf haben, was aus Herodes noch werden soll. Und es ist ja eine schrecklich schwierige Entscheidung. Es ist ja eine Zwickmühle, in der er steckt. Was ist mit dem Eid, den er großspurig hier geschworen hat? Alle haben es gehört. Was ist mit den Gästen, bei denen Herodes Eindruck machen will? Es nützt alles nichts. Entweder sagt er nun, ich hätte diesen Eid einfach nicht schwören sollen, das war dumm von mir. Ich kann Johannes doch nicht einfach umbringen lassen, er ist ein guter Mensch. Ich weiß, dass die Dinge, die er sagt, vielleicht schwer verdaulich sind, aber doch der Wahrheit entsprechend, ich werde ihn nicht umbringen lassen. Entweder er sagt das so, oder andererseits, er kann auch dem gewaltigen Erwartungsdruck der Leute nachgeben. Er kann spielerisch so tun, als ob er mit allen seinen Gästen lacht und sein Gewissen einmal mehr unterdrücken. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und wir wissen, welche Entscheidung er treffen wird, welche Entscheidung er getroffen hat. Wir lesen Vers 26, und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. So sehr er Johannes also auch fürchtete, seine Gäste fürchtete er noch mehr. Vers 27 fährt fort, und sogleich schickte der König den Henker und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Ist doch schrecklich. Nicht nur, weil Johannes hier einen grausamen Tod sterben musste, den er nicht verdient hatte, sondern auch deswegen, was das Ganze für Herodes bedeutete.
Denn hier wird deutlich, dass der König unter dem Druck dieser gewaltigen Erwartungen einfach kapitulierte. Er hat zugelassen, dass der Kopf, der ihn gewarnt hat, und die Zunge, die ihm gesagt hat, dass er umkehren soll, wortwörtlich jetzt abgeschnitten wurden. Er hat nachgegeben und den, der es gut mit ihm meinte und ihm deswegen ja die ungeschminkte Wahrheit gesagt hatte, dass er einfach verstummen musste. Weil die Frage ist an dieser Stelle, wie viele von uns hätten eigentlich, wenn wir an Herodes Stelle gewesen wären, nicht ähnlich gehandelt? Tatsache ist doch, dass viele, viele Menschen genau dasselbe tun würden. Nämlich im entscheidenden Moment, in dem Augenblick, wenn es wirklich darauf ankommt, ja, dann verleugnen sie das, von dem sie eigentlich wissen, dass es gut und richtig ist. Sie verleugnen das vielleicht aus Angst vor der Meinung ihrer Familie oder aus Angst vor dem, was vielleicht Arbeitskollegen tun könnten oder aus Angst vor dem, was die Freunde sagen würden. Oder einfach, weil sie wissen, dass das bedeuten würde, ja, wenn sie weiter daran festhalten, dass sie einige liebgewonnene Angewohnheiten ändern müssten. Herodes hier entschied sich gegen eine echte Umkehr. Herodes entschied sich im entscheidenden Moment nachzugeben, das zu verleugnen, von dem er wusste, von dem er zumindest ahnte, dass es richtig ist. Das ist die Frage, wie ist es eigentlich bei euch, bei uns, wie ist es bei dir und deinem Glauben an Jesus Christus? Hast du eigentlich an diesem Punkt schon einmal eine klare, so eine feststehende Entscheidung für ihn getroffen? Ich meine, es gibt viele Menschen, die sind fasziniert von Jesus, ähnlich wie Herodes fasziniert war von Johannes und von dem, was er sagt. Und er hat ja auch über Jesus gesprochen. So gibt es auch heute viele Menschen, die sind fasziniert von Jesus. Die sind fasziniert von dem, was er gesagt hat, von seinen Lehren. Die finden sie gut. Sie schätzen christliche Werte. Das ist alles etwas Positives für sie. Und so kommen sie auch gerne vielleicht in eine Gemeinde wie die unsere hier. Sie nehmen gern an Gottesdiensten teil. Sie singen gerne die wunderschönen Lieder, die es gibt. Und sie erleben gerne die tolle Gemeinschaft, die man vielleicht zum Beispiel auf einer Gemeindefreizeit haben kann. Aber die Frage bleibt ja, hast du eigentlich schon einmal so eine klare und feststehende Entscheidung für Jesus getroffen, dich da festgelegt, gesagt, so ist es und so soll es bleiben. Eine Entscheidung getroffen, die für dein Leben gilt. Eine Entscheidung, die bestehen bleibt, auch in der Zukunft, auch wenn es Gegenwind geben sollte. Hast du so eine Entscheidung getroffen bisher? Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass es eigentlich an der Zeit wäre, mal so eine Entscheidung zu treffen, so eine Entscheidung zu fällen. Nun, wir werden am Ende des Sommers hier in unserer Gemeinde wieder eine Taufe feiern. Und die Taufe ist ja genau dafür eigentlich ein sichtbares Zeichen oder das sichtbare Zeichen. Nämlich dafür, dass wir von unserem Leben ohne Gott umgekehrt sind, dass wir nun Jesus Christus als unserem Herrn nachfolgen. Die Taufe macht das öffentlich deutlich. Dieser Mensch, er gehört zu Gott, weil er persönlich an Jesus Christus glaubt. Ihm wurden seine Sünden vergeben. Ihm wurde neues Leben geschenkt. Und wenn du das glaubst, warum dann eigentlich noch die Taufe aufschieben oder rauszögern? Ich glaube, so eine anstehende Taufe ist auch eine Gelegenheit. Vielleicht ist es gerade für dich dieser gelegene Tag, der kommt. Dieser gelegene Tag, dein Glauben an Jesus Christus festzumachen und ihn zu bekennen. Und vielleicht ist es für dich diese Chance, deine Entscheidung für Jesus ein für alle Mal so klar zu dokumentieren. Ja, ich gehöre dazu. Und wenn du denkst, das könnte vielleicht sein, die Taufe könnte für dich dran sein, dann zögere nicht, mich auch anzusprechen, dass wir darüber reden können. Denn bedenken wir hier Herodes in dieser Geschichte. Ne? Er verpasste seine Chance. Er nutzte diesen gelegenen Tag nicht. Unter Druck entschied er sich sogar gegen eine echte Umkehr.
Aber nicht nur er, nicht nur Herodes verpasste damals am Tag dieses Festmahls eine richtige Entscheidung zu treffen.
Nein, es geht Menschen immer wieder so, dass sie Entscheidungen rausschieben, verdrängen und letztendlich verpassen.
Wenn wir mal einen Blick auf die Parallelen werfen, die uns in diesem Text zwischen Jesus und Johannes deutlich werden, dann stoßen wir da auf nämlich eine zweite Person, der das genauso gegangen ist.
Beide, Jesus und Johannes, predigen ja das gleiche Evangelium, die gleiche Botschaft im Grunde. Dass wir uns abwenden sollen von unserem Leben ohne Gott und dass wir uns Gott zuwenden sollen, die Vergebung suchen sollen, die er in seiner Liebe für uns möglich gemacht hat. Und beide, auch das ist interessant, standen eine gewisse Zeit ihres Lebens unter dem Schutz mächtiger Männer.
Johannes eben unter dem Schutz von Herodes, bis er dann eben nachgab. Und Jesus unter dem Schutz von Pontius Pilatus, bis auch dieser nachgab.
Beide, Herodes und Pilatus, versuchten neutral zu bleiben, versuchten, das nicht zu sehr an sich rankommen zu lassen.
Und beide Männer schafften es letztendlich nicht.
Beide Männer verpassten es, die richtige Entscheidung zu treffen, und sowohl Johannes als auch Jesus erlitten als Folge davon einen brutalen Tod.
Interessant ist die Stelle dann, in der Herodes ein letztes Mal in den Evangelien erwähnt wird. Das ist in Lukas 23. Dort wird uns berichtet, dass Pilatus Jesus zu Herodes schickt, als er mitbekommt, dass Jesus eigentlich aus Galiläa stammt, eben aus dem Gebiet, über das Herodes herrschte.
Und die ganze Begegnung, die sich dann abspielt zwischen Herodes und Jesus jetzt, die wirkt unheilvoll. Die wirkt unheilvoll, und zwar nicht aufgrund dessen, was dort gesagt wird, sondern vor allen Dingen aufgrund dessen oder aufgrund dem, was dort eben nicht gesagt wird.
Es heißt nämlich dort, jetzt in Lukas 23, Verse 8 und 9,
als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er, Herodes, fragte ihn viel. Er aber antwortete ihm nichts.
Jesus antwortete ihm nichts. Wir können hier sehen, dass es eine Zeit gibt, dass eine Zeit kommt, wenn es keine Gelegenheit mehr gibt, in Reue umzukehren, wenn man sich bisher diese immer wieder verweigert hat.
Es ist ja so einfach, solche Entscheidungen immer wieder rauszuschieben. Immer wieder zu vertagen, sich zu sagen, dass man keine Zeit hat oder zu denken, dass man einfach noch viel zu viel zu verlieren hat oder zu denken, dass es besser wäre, auf den richtigen Moment noch zu warten.
Das Problem ist aber, es ist nie einfach umzukehren. Nicht heute, nicht morgen, nicht in 2 Jahren.
Es ist nie einfach, eine Entscheidung dieser Art zu treffen. Und in gewisser Weise wird es dafür nie den passenden Moment geben.
Diese Geschichte von Herodes, sie zeigt uns und sie warnt uns auch ein Stück weit, dass wir vielleicht irgendwann, wenn wir es immer wieder rausschieben, keine Gelegenheit mehr bekommen. Und sie sagt uns, dass jetzt der Zeitpunkt ist, Entscheidungen zu treffen.
Als Herodes jetzt von Jesus keine Antwort erhält, da verspotten er und seine Soldaten Jesus. Sie stecken ihn in ein elegantes Gewand und schicken ihn zurück zu Pilatus.
Und auch Pilatus, der ist offenbar über diesen kleinen Spaß so erheitert, dass Herodes und Pilatus, auch das kann man dort danach lesen in Lukas 23, dass Herodes und Pilatus, die bisher ja eher sich feindlich gegenüberstanden, dass sie an diesem Tag dann Freunde wurden.
Das zeigt uns, die Ablehnung von Jesu Ruf zu einer echten Umkehr, zu dieser tiefgreifenden Entscheidung, das mag uns vielleicht den Beifall anderer Menschen einbringen, ne, so wie die hier zusammenfinden und Freunde werden. Es wird aber letztendlich auch zu unserer Ablehnung durch Jesus führen.
Darum ist jetzt der Zeitpunkt, Entscheidungen zu treffen.
Darum achten wir darauf, lassen wir uns diese Warnung ja gesagt sein, dass wir nicht die Gelegenheit verpassen wie Herodes, wie Pilatus und wie viele andere Menschen nach ihnen leider auch. Das gilt vor allen Dingen und zuerst natürlich, was unsere Umkehr zu Gott betrifft. Das ist ja diese fundamentale, das ist ja diese ganz grundlegende Entscheidung, die wir in unserem Leben zu treffen haben. Bin ich eigentlich bereit, mein eigenständiges Leben, mein Leben, das sich um mich selbst dreht, wo ich selbst so ja im Zentrum meines Universums bin und alles um mich herum kreist, bin ich das bereit, an den Nagel zu hängen? Und bin ich bereit, stattdessen auf Jesus Christus zu vertrauen, ihn als Herrn anzunehmen, ihn jetzt in das Zentrum meines Universums zu stellen, mich um ihn quasi zu drehen und seine Ehre zu suchen? Bin ich dazu bereit? Und glaube ich, dass er mich durch seinen Tod mit Gott versöhnt hat? Und will ich mit ihm, so als bekennender Christ wirklich, durchs Leben gehen, auf sein Wort hören, mich nach ihm ausstrecken? Das ist diese fundamentale, grundlegende Entscheidung, die wir in unserem Leben zu treffen haben. Und das ist auch eine Entscheidung, die uns nicht abgenommen wird. Nicht von unseren Eltern, nicht von unserem Ehepartner und auch von niemand anderem. Und es gibt für diese Entscheidung auch keinen Ersatz. Es reicht nicht, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Es reicht nicht, sich zu einer Gemeinde zu halten. Es reicht nicht, irgendwelche christlichen Werte im Leben nach vorne zu stellen. An dieser Entscheidung ist fundamental, sie ist unausweichlich, glaube ich an Jesus Christus, vertraue ich mich ihm an oder nicht. Und das ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Auch Taufe, habe ich ja vorhin schon erwähnt, auch das ist so eine Entscheidung. Wenn ich an Jesus Christus glaube, warum mache ich es nicht öffentlich? Warum verleihe ich ihm dann nicht ja, diesen Glauben, diesen verbindlichen Charakter? Was hindert mich noch? Wie gesagt, unsere Taufe in einiger Zeit ist auch eine Gelegenheit, hier eine getroffene Entscheidung klar zu dokumentieren. Aber auch wenn wir schon längst mit Jesus leben, wenn wir uns in der Nachfolge befinden, wenn wir getauft sind, wenn wir lange schon dabei sind, auch dann ist es für uns immer wieder dran, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht weißt du um einen Schwachpunkt in deinem Leben. Vielleicht gibt es da so eine Lieblingssünde. Vielleicht gibt es eine Unart oder eine Charakterschwäche. Vielleicht weißt du um eine Situation, in der du schuldig geworden bist. Dann ist es auch hier Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht sich zu sagen, von heute an kämpfe ich wirklich und auch entschlossen gegen diese Lieblingssünde. Ich will daran nicht länger festhalten. Ich will sie nicht mehr. Oder sich vielleicht auch vorzunehmen und sich zu sagen, ich werde mit dieser oder jener Angelegenheit in meinem Leben einfach alleine nicht fertig. Mich überfordert das. Ich brauche Hilfe und ich werde mir jemand anders holen, ich werde jemand mit hineinnehmen in meine Kämpfe, dass er mich unterstützt, aber dass er mich auch fordert. Oder sich vorzunehmen und sich zu sagen, ich werde morgen endlich hingehen und mich für dieses oder jenes entschuldigen, wofür ich mich vielleicht schon so lange hätte entschuldigen sollen. Die tragische Geschichte von Herodes in diesem Abschnitt unterstreicht diese Wahrheit. Wir sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Die Entscheidungen, die wir treffen, haben große Auswirkungen auf unser Leben. Darum treffen wir die richtigen Lebensentscheidungen, schieben wir diese fundamentale, grundlegende Entscheidung vor allen Dingen nicht länger raus, zu Jesus zu kommen, zu ihm umzukehren, unser Leben auf ihn zu bauen. Nicht, dass wir wie Herodes, wie Pilatus, wie viele andere Menschen nach ihnen diese Gelegenheiten verpassen. Aber denken wir auch in unserem Alltag daran. Wir sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. All die kleinen und großen Entscheidungen, sie haben alle Folgen. Treffen wir also die Entscheidung, die uns voranbringen in unserem Leben mit Jesus, da ist es dran, auch sich zu entscheiden, Altes abzulegen, Dinge auszuräumen, Gutes zu tun, Neues zu beginnen, was auch immer, vieles mehr. Es ist Zeit, solche Entscheidungen zu treffen und sie nicht zu vertagen. Amen.
Die Predigt geht uns alle an. Egal für euch, an welcher Stelle wir so stehen, in unserem Glauben oder damit, ob ich mich gerne mal mit Glauben auseinandersetzen würde oder nicht.